Ich hoffe, ihr sitzt bequem. Manchmal ist es ja so, dass wir Bibelabschnitte haben, wo wir sie hören, lesen, hören und denken, ach, was für eine Wohltat. Und manchmal gibt es auch andere Worte. Willkommen in Sardes. Vielleicht hat der Gemeindeleiter die Gemeinde genau so begrüßt. Die Gemeinde hat nämlich Besuch bekommen. Es ist ein Bote gekommen und hat etwas mitgebracht. Und er hat auch gleich dazu gesagt, woher er das Ganze hat, ein Schreiben. Das muss man vielleicht für die Jüngeren unter uns erklären. Also Gott hätte damals natürlich schon eine E-Mail oder eine Textnachricht versenden können, nur damals gab es noch keine Empfangsgeräte. So hat er sich damals dafür entschieden, einen Brief zu schreiben durch einen Boten. Ihr kennt diese gelben Kästen, die an manchen Straßen hängen, da wirft man sie heute rein. Damals im Römischen Reich war das nicht so. Man brauchte einen Mensch, der das per Kutsche, zu Fuß, Schiff oder mit Pferd dorthin brachte, wo das Schreiben hin sollte. Und so ein Bote kommt also nach Sardes, wird gastlich aufgenommen und bittet gleich den Leiter, dieses Schreiben im nächsten Gottesdienst bei der nächsten Gelegenheit vor allen vorlesen zu dürfen, weil es nämlich alle betrifft. Diese Sendschreiben finden wir in Offenbarung 2 und 3. Die letzten Wochen schon da waren, die haben schon mitgekriegt. Wir sind bei Sendschreiben 5 von 7, das heißt oder 6, also 5 von 7 haben wir schon gehört, jetzt ist es Nummer 6. Nächste Woche ist das letzte Sendschreiben, was wir anhören. Wir haben schon vieles in den letzten Wochen gehört, viel Hilfreiches, um das Ganze einordnen, verstehen und für uns heute anwenden zu können. Das will ich gar nicht alles wiederholen, sondern empfehle euch sehr, das auf YouTube nochmal nachzugucken oder beim Joggen nochmal nachzuhören oder wie auch immer. Und verspreche euch, dass ihr heute auch zuhören und verstehen könnt, wenn ihr die letzten Male nicht da wart. Das ist doch schon mal gut, oder? Und erstaunlich ist, dass offensichtlich es gewollt war von Gott, dem Verfasser dieser Sendschreiben, dass alle sieben Gemeinden die sieben Sendschreiben lesen. Wir können uns das einmal angucken. Ich habe die Folie von Jonathan vom letzten Mal nochmal mitgebracht. Auf Patmos war Johannes nach Aussage der Offenbarung im Exil auf einer kleinen Insel vorgelagert von Kleinasien, der heutigen Türkei. Und die sieben Gemeinden, an die die Sendschreiben gehen, sind wie an einer Perlenkette aufgereiht auf dem Festland. Wir befinden uns in Sardes, also hinten mittig. Und nächste Woche kommen wir dann noch nach Laodicea. Ich lese uns den Text einmal vor nach der neuen Genfer Übersetzung. Und ihr könnt mitlesen auf den Folien. Und an den Engel der Gemeinde in Sardes schreibe Folgendes. Der, bei dem die sieben Geister Gottes sind und der die sieben Sterne in seiner Hand hält, lässt der Gemeinde sagen: Ich kenne dich, wie du lebst und was du tust. Du stehst im Ruf, eine lebendige Gemeinde zu sein, aber in Wirklichkeit bist du tot. Wach auf und stärke, was noch am Leben ist, damit es nicht auch stirbt. Denn ich musste feststellen, dass das, was du tust, nicht vor meinem Gott bestehen kann. Oder wörtlich, nicht vollkommen ist vor meinem Gott. Erinnere dich also, wie bereitwillig du das Evangelium empfangen und gehört hast. Richte dich wieder nach meinem Wort und kehre um. Wenn du aber nicht aufwachst, werde ich dich wie ein Dieb überraschen und zu einem Zeitpunkt kommen, an dem du nicht mit mir rechnest. Aber es gibt einige bei euch in Sardes, die ihre Kleider nicht schmutzig gemacht haben. Sie werden einmal in weißen Festgewändern im Triumphzug neben mir hergehen. Sie sind es wert. Jedem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, wird ein weißes Festgewand angewilligt werden. Und ich werde seinen Namen nicht aus dem Buch des Lebens streichen, sondern mich vor meinem Vater und seinen Engeln zu ihm bekennen. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Danke, Herr, für dein Wort. Gib uns offene Ohren, dass wir deine Stimme hören. Amen. Puh, damit hatten sie nicht gerechnet. Das hat gesessen. Von Johannes auf Patmos hatten sie ja schon viel gehört in Sardes. Und jetzt also das. Ich stelle mir vor, dass in dem Gottesdienst in Sardes so ein Gemurmel anfängt. Man so mit seinem Nachbarn tuschelt und es so langsam immer lauter wird, das Gemurmel, bis zu einer lebhaften Diskussion. Einige verlassen verärgert den Raum. Andere sind geradezu froh und erleichtert. Endlich sagt's mal einer. Und wieder andere, die kommen in heftigen Protest. So schlecht sieht's hier doch gar nicht aus. Also Tod, das gilt doch vielleicht für diesen und jenen Bereich, aber doch nicht für uns insgesamt. Und dann gibt es die, die erschrocken und betroffen sind. Was ist nur aus uns geworden? Was hat uns denn damals in den Anfängen so hellwach sein lassen? Und wo haben wir damals gehört und was haben wir empfangen? Jonathan hat letzte Woche schon auf die 6 Bausteine hingewiesen, die in den Sendschreiben vorkommen, in den 7 Sendschreiben. Und Britta, das kannst du auch mal einblenden. Es gibt den Adressaten, also an den Engel der Gemeinde, in sowieso Schreibe. Und dann gibt es den Absender, bei dem die 7 Geister Gottes sind und der die 7 Sterne in seiner Hand hält. Eine Beschreibung in der Offenbarung für Jesus. Die 7 Geister Gottes, also die Fülle des Heiligen Geistes, hat er. Und die 7 Sterne, das sind die 7 Gemeinden, an die er hier schreibt. Und dann gibt es die Anerkennung, ich kenne dich, was du lebst und wie du tust. Und das habe ich hier mal durchgestrichen, denn damit endet es auch schon. Mehr Gutes wird hier gar nicht gesagt. Und dann gibt es die Anweisung, wach auf, kehre um. Und dann gibt es die Ankündigung, jedem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht oder wer Lutherdeutsch im Ohr hat, jeder, der überwindet. Und dann gibt es den Auftrag, wer Ohren hat zu hören, der höre. Oder die neue Genfer Übersetzung, die hier übersetzt, wer bereit ist zu hören. Da werden wir noch drauf kommen. 6 Bausteine, von denen eigentlich nur 5 bei uns hier vorkommen. Und da sind wir eigentlich auch schon mittendrin. 4 Schritte habe ich mit euch vor. Um das Ganze mit euch anzugucken. Man kann ja auf die Situation im eigenen Leben wie auf die Situation in Gemeinden immer mit 2 sehr unterschiedliche Arten gucken. Entweder mit der rosaroten Brille, die ich aufhabe, wo ich mir alles schön rede, so schlecht sieht's doch bei mir gar nicht aus und in meinem Leben, naja, so ein paar Baustellen, aber eigentlich ist doch alles gut. Oder dann gibt es die anderen, das ist wahrscheinlich ein bisschen Typsache, die alles schwarz sehen. Naja, ich habe es ja eigentlich immer schon gewusst und gesagt und also hier ist ja eigentlich nichts los. Oder die auch im Blick auf ihr eigenes Leben das Gute nicht sehen wollen oder können und eigentlich immer nur das Schlechte überdeutlich vergrößert sehen und wahrnehmen. Und das kann man auch im Blick auf Gemeinde tun oder im Blick auf uns als Christustreff. Was haben wir nicht alles erlebt? Oder ich war damals noch nicht dabei. Wir sind erst seit 10, 12 Jahren hier in der Gemeinde dabei. Aber hat Gott nicht alles dem Christustreff geschenkt in den 80er, 90er Jahren an Aufbrüchen, an Dingen, wo wir an Wochenenden hier mit Donnerstag und Sonntag mit 500 Menschen Gottesdienst gefeiert haben, wo viele Menschen hier in Marburg im Christustreff waren, Jesus und Heilung erlebt haben in verschiedenen Bereichen ihres Lebens und weitergezogen sind, ein Name, der dem Christustreff vorauseilt in vielen Stellen in Deutschland und wo manchmal heute noch Studierende nach Marburg kommen und sagen, meine Eltern haben gesagt, ich soll zum Christustreff gehen, weil sie damals davon gehört haben oder selber hier waren. Was für ein toller Name, was für tolle Zahlen, was für eine starke Geschichte, die Jesus mit dem Christustreff geschrieben hat. Und jetzt können wir auf heute gucken, auf das, wie wir dastehen, gebrochen, fragmentiert oder die Dinge, die alle mühsam und schwierig sind und die schwarze Brille aufsetzen und sagen, also die Zahlen von damals, das ist alles nicht mehr das, was es mal war. Oder wir können die rosa-rote Brille aufsetzen. Naja, in der heutigen Zeit ist auch alles immer schwieriger und dafür stehen wir doch irgendwie ganz gut da, oder? Und alles das, egal welche Brille wir aufsetzen, ist völlig egal. Am Ende kommt es eben nicht darauf an, was wir oder was andere Menschen in Deutschland denken oder was IDEA schreibt, sondern am Ende kommt es darauf an, was Jesus, der Richter und Retter, der am Anfang stand und am Ende stehen wird, über uns als Christustreff sagt, genauso wie über uns als einzelne Menschen. Und kleiner Spoiler, es geht bei Jesus, so lese ich es jedenfalls im Neuen Testament, nie um Zahlen. Und nicht um Erfolg, sondern um Treue, um Dranbleiben an ihm, um eine feste Mitte in Jesus. Und so kann man diese Sendschreiben hier lesen als eine Art Halbjahreszeugnis, Zwischenzeugnis, wo die Schülerin oder der Schüler gesagt bekommt, Vorsicht, versetzungsgefährdet, wach auf, tu was. Und wo man dann nicht mehr sagen kann, ja, die Umstände und das Fach interessiert mich nicht und außerdem die Lehrerin, sondern wo man eigentlich nur sagen kann, okay, ich setze mich jetzt entweder auf den Hosenboden oder ich drehe nochmal eine Ehrenrunde. Das Schöne ist, hier geht es noch nicht um ein endgültiges Zeugnis. Es bleibt noch Zeit, das zweite Halbjahr, um die Versetzungsgefährdung wieder gut zu machen. Dieses Sendschreiben hier ist noch kein Todesurteil, sondern es ist ein Weckruf. Das lese ich hier sehr deutlich raus. Und die Frage ist, ob ich bereit bin, es an mich ranzulassen. Und ob ich bereit bin, es für mich zu hören, ob wir als Christustreff bereit sind, es für uns zu hören. Uns den Schuh anzuziehen, aber auch nicht jeden Schuh einfach so anzuziehen, weil das zwar an uns, an die Gemeinde Jesu geschrieben ist, aber nicht an uns als Christustreff direkt, sondern weil wir hier sehen dürfen, was Jesus für Gemeinde wichtig ist und was wir deswegen auf uns übertragen können sollen. Unser Automechaniker, bei dem unser Auto in der Werkstatt ist, bei dem waren wir letztens, weil wir die Motorleuchte leuchten haben, die wir irgendwie seit zwei Motorleuchte leuchten haben, die wir irgendwie seit zwei Jahren nicht auskriegen. Und er hat es ausgelesen und es ist nichts, es scheint wahrscheinlich irgendwie ein dämlicher Temperaturfühler für irgendwas Nutzloses zu sein. Jedenfalls leuchtet es immer und wir fahren also jetzt mit dieser Leuchte rum. Und er erzählte uns dann von einem anderen Auto, was er letztens gehabt hat, wo mitten auf dem Armaturenbrett ein kleiner frommer Aufkleber war. Und er die Halterin gefragt hat, warum klebt der denn da? Ja, da hat so eine Warnleuchte geleuchtet und die hat mir so Angst gemacht. Und da habe ich einen frommen Aufkleber drüber geklebt. Man kann diese Sendschreiben auch so lesen, als eine Warnleuchte von Jesus. Guck hier genau hin. Was leuchtet bei uns im Christustreff? Wo leuchtet hier eine Warnleuchte? Und wer sagt es uns? Und lassen wir es uns sagen? Es gibt ja oft einen Unterschied zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung und wir brauchen auch Menschen und Jesus, der uns das immer wieder sagt. Ich kenne dich, das ist der erste der vier Schritte. Wenn du da nochmal die Folie einblendest, Britta, ich kenne dich. Das ist das, was Jesus hier sagt in dem ersten Satz, wie du lebst und was du tust. Ich kenne dich, Jesus, liebevoller Blick. Wie gut zu wissen, dass er der Richter und der Retter ist unseres Lebens, dass er der Richter und der Retter ist, dass er auf dein und auf mein Leben guckt mit seinem liebevollen Blick und dass er auf uns als Christustreff guckt, auf das, was uns gut gelingt und auf das, wo wir ringen und kämpfen, in den Gottesdiensten, im Kinder-CT, im Connect-Bereich, in den Hauskreisen oder you name it, das, wo es uns nicht leicht fällt. Manfred Seitz, ein Ausleger, der hat einmal im Blick auf die Sendschreiben gesagt, die sieben Sendschreiben sind Seelsorgebriefe. In ihnen ringt der erhöhte Herr um je eine einzelne Gemeinde, wie Eltern um ein erwachsenes, selbstständiges Kind, damit es seinen Weg findet. Ich finde das ein hilfreiches Bild, die Sendschreiben so zu lesen. Jesus ringt um seine Gemeinde. Es ist kein Todesurteil, es ist das Zwischenzeugnis, es ist der Warnruf und der Weckruf. Wahrheit und Liebe gehören zusammen. Bei Jesus können wir genau das sehen, dass er nicht einfach nur das Honig drüber schmiert und sagt, ja, wird schon wieder, ich mach das alles, sondern dass er Wahrheit und Liebe miteinander verbindet. Das können wir sehen bei dem, wie er mit dem reichen jungen Mann rumgeht, wie er mit der Frau am Brunnen begegnet, wie er den Fangfragen der Pharisäer begegnet und der Frau, die beim Ehebruch ertappt wird. Bei ihm gehören Wahrheit und Liebe zusammen. Und was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Sein Wort der Wahrheit schafft Klarheit. Kein Verstecken, keine Ausreden. Und doch ist es ein liebevoller Blick, der zur Umkehr ruft und zur Umkehr befähigt. Der hier schreibt, ist also der, der die Gemeinde liebt. Das ist, finde ich, wichtig im Blick zu behalten. Wie ein Arzt, der eine Diagnose gibt und eine Therapie anbietet. Und das sind auch meine Schritte 2 und 3, Diagnose und Therapie. Und dann gibt es noch einen Schlusspunkt. Zweitens also die Diagnose, die lesen wir hier in lila unterstrichen. Du stehst in dem Ruf, eine lebendige Gemeinde zu sein, aber in Wahrheit bist du tot. Denn ich musste feststellen, dass das, was du tust, nicht vor meinem Gott bestehen kann. Das ist die Diagnose. Sardes hatte den Ruf, vergnügungssüchtig zu sein. Ausschweifungen im Namen der Religion soll es dort gegeben haben, und es gab damals wirklich bizarre Religionen in dem antiken, vor allen Dingen griechischen Umfeld. Details wissen wir nicht, aber die brauchen wir auch nicht. Und das kann es ja tatsächlich geben. Ein äußerliches Christentum, das geistlich tot ist und das bei Gott nichts gilt. Vor einigen Jahren kam ein Student aus Kamerun nach Deutschland in eine christliche Hochschulgruppe an einer technischen Uni, wo er studieren wollte. Und ich kam mit ihm ins Gespräch und er sagte mir, ich wurde von meiner Heimatgemeinde gewarnt, dass das Christentum in Europa verdünnt sei. Stellt euch eine verdünnte Suppe vor oder Kaffee etwas zu dünn gebrüht, der weder weckt noch schmeckt. Christentum in Europa verdünnt, das ist da der Ruf, den wir haben in der Welt. Oder ich traf vor einigen Jahren in der internationalen Studentenarbeit einen internationalen Kollegen, und er hat es damit verglichen, dass im nördlichen Teil der Welt das Christentum sich schmeckt wie ein empty cup of coffee, hat er gesagt. Das war sein Bild. Es riecht noch nach Kaffee, aber es ist nichts mehr drin. Und wenn wir uns unsere Geschichte angucken als Christen in Europa, was können wir auf Tolles zurückblicken? Wie viele Missionarinnen und Missionare sind der Hingabe Jesu gefolgt in alle Welt und haben das reine Evangelium gepredigt, Menschen eingeladen, dass das Evangelium weitergeht in seinem Ruf? Und wir können uns einmal die Karte angucken, die ich mitgebracht habe, auch von Jonathan vom letzten Jahr letzte Woche nochmal ausgeliehen. Da seht ihr unten den Mittleren Osten und Nordafrika, das waren die Zentren der christlichen Gemeinden in der Antike. Heute ist es das schwierigste Pflaster für missionarische Arbeit. Und die wenigen Christen, die es dort gibt, denen geht es schwer unter Verfolgung, und sie treffen sich oft im Geheimen und können nicht in der Öffentlichkeit ihren Glauben leben. Und dann ist das Evangelium weitergegangen Richtung Europa und hat sich dort ausgebreitet. Und von da ist viel Gutes ausgegangen in die ganze Welt, neben vielem, wo Kirche und Macht auch eine unheilige Allianz gebildet haben, aber auch viel Gutes. Und was sehen wir heute? Wo ist heute das Zentrum des Christentums? Da müssen wir schon nach Südasien, nach Afrika oder nach Lateinamerika gucken. Europa ist es sicher nicht mehr. Und das Schöne ist zu wissen, die Kirche Jesu, die wird nicht untergehen mit dem, wenn sich hier gesellschaftlich etwas ändert. Aber das Schwierige ist, dass wir etwas verlieren an Plausibilität. Wenn wir von Menschenwürde reden und von den Menschenrechten, wir können sie, glaube ich, letztendlich nicht anders begründen als mit einem Gott und Schöpfer, der dem Menschen Würde zuspricht. Was unterscheidet uns sonst vom Tier, wenn wir als Menschen nicht Geschöpfe Gottes und Ebenbild Gottes sind? Wir kommen in Erklärungsnot. Wir haben uns die Zeit nicht ausgesucht, in der wir leben. Vielleicht würdet ihr viel lieber in einer anderen Zeit leben und auch Gemeinde und Christsein leben. Aber wir haben uns die Zeit nicht ausgesucht und sind doch von Jesus aufgerufen, in der Zeit, in der wir leben, Zeugen zu sein für die Wahrheit und die Schönheit und die Kraft des Evangeliums, für seine Schönheit, Jesus Schönheit und Wahrheit. Und dann gibt er uns als dritten Schritt die Therapie mit. Und auch da gucken wir nochmal in den Text rein, das, was hier grün unterstrichen ist. 5 Therapieschritte empfiehlt uns Jesus, der Sendschreibenverfasser. Wach auf, erinnere dich, wie du das Evangelium empfangen hast. Richte dich wieder danach, kehre um und ganz am Ende sei bereit zu hören. Wach auf, also nimm das Trugbild einmal und leg es beiseite. Das ist der wichtige erste Schritt. Guck nicht alleine auf die glorreiche Vergangenheit, sondern guck auf das, wo du heute dastehst. Wach auf, nimm die rosarote Brille ab. Nimm auch die schwarze Brille ab. Sondern nimm das Urteil von Jesus und nicht dein eigenes. Bloß nicht einfach weiter so. Der erste Schritt ist der wichtigste, weil er die Bereitschaft mitbringt, tatsächlich aufzuwachen. Der zweite Schritt, erinnere dich an die Anfänge. Es geht nicht darum zu verklären, ach, wie schön war das damals und ich war ja auch noch jünger und wir hatten damals viel Zeit. Ja, das wird so gewesen sein und es ist toll, dass wir diese Zeit hatten und heute leben wir in einer anderen Zeit und müssen uns heute bewähren, als Gemeinde im Fokus Jesus zu behalten und uns zu fragen, was heißt das heute für meinen Alltag und für den Alltag von denen, die zu uns gehören. Das Prinzip zu verstehen und nicht alles zu kopieren, was damals war. Auf heute anwenden, Gastfreundschaft zu leben, Zeit einzusparen, um sie für Jesus und für die Menschen zu haben und mal Instagram beiseite zu lassen und jeden Tag mindestens 20 Minuten einzusparen. Der dritte Schritt der Therapie, richte dich wieder nach meinem Wort. Das eigene Leben, den Hauskreis und die Gemeinde, Platz zu schaffen für Jesus. Und nicht nur zu sagen, ach, heute nehmen wir uns mal Zeit und hören nur, wie es uns so geht, was ja wichtig ist, aber was uns im Leben und im Sterben nicht hilft, sondern da hilft uns Gottes Wort. Wörtlich steht da, befolge, halte fest, bleibe bei meinem Wort. Ein Freund von mir, der hat mal gesagt, na, Gottes Wort ist wie Essen, wie Speise. Das ist nicht das schöne Add-on, die Sahnehaube, die mein Leben irgendwie reich und schön und lecker und kalorienreich macht, sondern das ist das tägliche Brot, das ich brauche. Wo ich nicht mir die Frage stelle, naja, esse ich heute oder esse ich heute nicht, sondern ich muss essen. Gehen wir so an Gottes Wort ran. Wir brauchen es, dass er uns ausrichten kann für das Leben in dieser Welt. Der vierte Schritt der Therapie, also wach auf, erinnere dich, richte dich wieder nach meinem Wort und viertens kehre um, tue Buße, ändere dich, auf Griechisch metanoia, kehre um. Das taucht viermal in den 7-Cent-Schreiben auf. Das ist wie eine Sackgasse, in die ich reingehe und wo mir das Navi sagt, drehen Sie, wenn möglich, um. Es geht nicht um ein emotionales, oh, wie, was bin ich für ein furchtbar schlechter Mensch, sondern es geht manchmal um ein sehr nüchternes Draufgucken und sagen und entscheiden, hier entspreche ich in diesem Lebensbereich nicht dem Willen Gottes und deswegen will ich es ab jetzt anders machen und brauche die Hilfe von meiner Gemeinschaft, von Schwestern und Brüdern, die mir dabei helfen. Sehr nüchtern, kehre um, ändere dich. Und das fünfte, höre. Da werden wir gleich nochmal drauf kommen. Bei der Therapie geht es immer darum, es ist an uns, was wir mit der Aussage des Arztes machen. Ob wir jetzt anfangen oder nicht. Manche sagen ja, ich gehe lieber gar nicht zum Arzt, wer weiß, was der mir sagt, dann muss ich am Ende noch mein Leben ändern. Wenn du nicht aufwachst, wenn du nicht überwindest, wenn du nicht siegreich bist in diesem Konflikt, in dem du da gerade stehst, dann werde ich über dich kommen, sagt Jesus. Siegreich auf den Kampf, aus dem Kampf hervorgehen. Das Erstaunliche ist ja, dass es hier nicht um einen äußeren Feind geht, der zu bekämpfen ist, sondern dass es um die Innenansicht geht, um mein Neuausrichten, um die Therapien. Da geht es um mich und um uns als Gemeinde. Wach auf, erinnere dich, richte dich wieder aus, kehre um und höre. Wer siegreich ist, hor nikon auf Griechisch, das Symbol, was wir als Christustreff hier haben, ist ja dieses, was wir aus der 8. Station der Via Dolorosa haben in Jerusalem, wo das Johanniterhospiz ist. Die griechischen Buchstaben oben, Jesus, IC, Christus, Christus und unten Nika, er ist der Sieger. Man kann auch sagen mit Luther, er ist der Überwinder, er ist der, der den Konflikt überwunden hat, der Sünde, Tod und Teufel überwunden hat. Und hier steht im Griechischen, wer überwindet, wer siegreich ist wie Jesus, der wird derjenige sein, der mit Jesus am Ende dastehen wird. Ein Sieg, den Jesus schon gekämpft hat und an dem er uns teilhaben lässt. Viertens also, das Hören. Hören kann ich lernen. Das deutsche Wort horchen, da klingt es schon an, was das Horchen immer auch etwas mit Gehorchen zu tun hat. Dass es nie nur um das Aufnehmen geht, sondern dass es aufnehmen und in mich hinein und in die Hände. Dass es ins Ohr, durchs Herz und in den Händen Auswirkungen in meinem Leben hat. Horchen und gehorchen. Ich war einige Jahre Gehörlosenpastor und da hatte ich auch mit Menschen zu tun, die ein Cochlea-Implantat, also ein künstliches Innenohr hatten. und die dann, ich erinnere mich an eine 60 Jahre alte Dame, die mit 11 Jahren durch einen Infekt ihr Gehör verloren hat und gehörlos war und mit Gebärdensprache gelebt hat und mit 60 sich entschieden hat, das CI zu implantieren. Und die dann in einer Reha war und 6 Wochen lang mühsam gelernt hat, wieder zu hören. Dieses Geräusch ordne ich einem Vogel zu und das Geräusch ist ein Auto und das ist ein Flugzeug und das ist das Gespräch mit dem Gegenüber, die Stimme meiner Freundin oder was auch immer. Hören muss man lernen. Und auch die Stimmen zu unterscheiden, das muss man lernen. Und ich finde eine interessante psychosomatischen Zusammenhang, nämlich der zwischen den Sorgen und dem Hören. Dort, wo ich mich gedanklich um meine Sorgen drehe, dort verschließt sich mein Ohr für das Reden Gottes und ich bleibe bei mir gefangen in meinen Sorgen und bei anderem. Vielleicht ist das der Grund, warum wir im Neuen Testament so oft eingeladen und geradezu aufgefordert werden. Werf deine Sorgen auf ihn, er sorgt für dich. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und vertraue darauf, dass er für dich sorgt. Unsere Sorgen hindern uns am Hören auf Gott. Hören braucht Platz, braucht Übung, braucht Priorität. Hören auf Gottes Wort. Gott redet ja auf ganz verschiedene Weisen. Er redet durch sein Wort, er redet durch Eindrücke, er redet durch Träume, er redet durch andere Christen. Wie redet er zu dir? Auf welche Weise hörst du ihn? Nur auf eine Weise? Oder auf mehrere Weisen? Wie sind deine Gebete? Ist es Monologisieren, Gott mit vielen Worten das sagen, was dich bewegt, oder darf er auch sagen, was ihn bewegt, indem du sein Wort liest, indem du Stille hältst, dass Gott auch reden kann zu dir? Der größte Feind für den Alltag, im Alltag für das Hören, ist vermutlich das Smartphone. Wie wäre es, wenn wir in den 5 Minuten, die wir auf den Bus warten, nicht mal eben die Chatverläufe checken, sondern das Handy in der Tasche lassen und beten? Wie wäre es, wenn wir in den 10 Minuten warten an der Supermarktkasse nicht mal eben die Instagram-Stories durchgucken, sondern uns Zeit nehmen zu hören? Herr, was willst du mir jetzt sagen über die Menschen, die mir wichtig sind oder über die Menschen, denen ich hier gerade begegne? Lass den Feind zwischendurch mal in deiner Tasche und gewinne am Tag bestimmt locker in der Summe eine halbe Stunde fürs Hören auf Gott. Wach auf, hör zu. Das ist das, was wir in diesem Text immer wieder lesen. Gott drängt sich nicht auf. Bei Elia hören wir, dass er ein feines, zartes Säuseln ist und nicht die große, mächtige Stimme im Sturm. Und das gilt, glaube ich, für unseren Alltag auch. Dort, wo wir immer nur Lärm um uns haben, dort wird Gott nicht zu Gehör kommen können. Im Alten Testament hören wir bei den Propheten immer wieder, dass Gott sagt, sie haben Ohren und hören nicht. Hier und in Jesaja 50 heißt es, er weckt mich alle Morgen, er weckt mir selbst das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet. Was für ein schönes Bild, morgens aufzuwachen und Gott streicht nochmal so über unser Ohr und sagt, wach du auch auf, damit du mich heute hören kannst. Ein schönes Bild dafür, was mir hilft auch zu sagen, okay, ich möchte mir gerne am Morgen Zeit nehmen, da wo der Tag noch jung und meine Gedanken noch frisch sind, um auf Gott zu hören. Aber wie ist es denn nun? Muss Gott mein Ohr öffnen oder stimmt das, wie die neue Genfer Übersetzung hier übersetzt, wer bereit ist zu hören, der hört? Also ist es Gottes Tun? Oder ist es mein Tun? Ich glaube, die Antwort ist ja. Beides gilt. Gott, der Gottes Tun, Gott, der mein Ohr öffnen muss und mein Gott tun lassen, ihm auch zur Verfügung stehen. Hören braucht Übung und braucht eine Entscheidung. Hören ist eine Frage der Hingabe. Und damit möchte ich gerne schließen mit einem Gebet. Und ich lade euch ein, im Herzen mitzubeten. Herr Jesus, du auferstandener Herr, du Sieger und Überwinder, du König der Welt, danke, dass du mich kennst und mich liebst und danke, dass ich dir nicht egal bin. Du weißt, was mir leicht fällt in deiner Nachfolge und du weißt, was mir schwer fällt. Ich bekenne dir heute neu, du bist mein Herr. Ich möchte bereit sein dafür, dass du in meinem Leben, in mein Leben hineinsprichst, dass du mich weckst, wo ich eingeschlafen bin. Ich will mich dazu entscheiden, zu hören. Herr, rede. Und Herr Jesus, danke, dass du uns als Christustreff kennst und liebst. Du kennst unsere Geschichte und unsere Gegenwart. Danke für Segen und Frucht, die du geschenkt hast und die du schenkst. Wir möchten uns als CT-Familie von dir führen lassen, dass du uns gebrauchen kannst als Gemeinschaft der Hoffnung in dieser Welt. Weck uns auf, wo wir eingeschlafen sind. Wir wollen hören. Rede, Herr. Jetzt in diesem Moment oder im Laufe des Tages und der kommenden Wochen, rede du zu uns. Amen.